Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Also das wird, glaube ich, ein spannender Vortrag, weil wir uns gleich die Bälle so ein bisschen zuwerfen werden. Also hier wird nicht einfach die Folie abgelesen, sondern wir wollen wirklich ins Eingemachte. Gerne auch eingreifen, auch mal vielleicht Feedback geben, wie es jetzt vielleicht im eigenen Unternehmen ist. Und dann gucken wir mal, was für Mehrwert wir nachher liefern. Zum Schluss haben wir auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Genau. Also, wir haben das mal in Kapiteln aufgeteilt. Das wird Arne gleich mal so ein bisschen berichten. Was war die Ausgangslage? Wo kam jetzt Häfner her? Was war der Grund, warum man diesen Weg jetzt eingeschlagen ist? Dann gehen wir tatsächlich mal in die Praxis rein. Wie ist man vorgegangen? Wie hat man das Projekt geplant? Wie hat man diesen Auswahlprozess gestartet? Und was ja ganz wichtig ist, Ziel ist ja nicht, ein schönes Dashboard zu generieren, sondern Ziel ist ja, Mehrwerte zu liefern. Und das geht entweder im wirtschaftlichen Bereich, dass wir sagen, wir steigern den Umsatz, wir reduzieren die Kosten. Da können wir gleich mal ein bisschen drauf gucken. Dann gibt es auch nochmal ein Fazit, was man hätte besser machen können, wo man vielleicht, vielleicht das Projekt auch ein bisschen straffer gestaltet hätten können. Und ich würde dann nochmal zeigen, was wir in Zukunft sehen. Es reicht nämlich nicht mehr aus, so eine Datenplattform einfach bereitzustellen, sondern es passiert auch da sehr viel. Und ich würde dann ganz gerne mitgeben, wo wir gerade dran entwickeln. Und dann wären wir, glaube ich, soweit. Ne? Mhm.
Gut. Ja, also zur Ausgangslage nochmal, um das einzuordnen. Ne? Also wir sind in der Häfner-Gruppe, wie ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, hauptsächlich fokussiert auf Chemiehandel, ne? mit sagen wir mal, geografischem Fokus Deutschland, Europa. Und es ist die Chemiehandelsbranche, sagen wir mal, nicht vergleichbar mit einem klassischen Fernabsatzhandel, ne? Sondern da geht ganz, ganz viel übers Telefon, nach wie vor. Wir kriegen auch immer noch Faxe. Die Branche ist, sagen wir mal, lebt davon, dass man sich eben an alle Kundenbranchen adaptiert. Ne? Also wir liefern jetzt nicht mit Spezialisierung in eine Zielbranche, sondern also ich mache das immer gern so, es funktioniert immer. Ja. Wir sitzen jetzt hier in einem Raum, ne. Wir haben hier eine schöne Tischdecke, die ist gewaschen worden. Wahrscheinlich nicht von einer Mami zu Hause, sondern in einem Reinigungsbetrieb. Ne. Der braucht entsprechende Produkte, um die zu reinigen, chemische. Wir haben hier eine digitale Anwendung, da sind Chips drin, die Chips, um die zu bearbeiten, brauchen wir auch Chemie. Also am Ende des Tages sind alle irgendwie mit einem Fahrzeug angereist. Ja, auch das hat natürlich chemikalische, ganz, ganz viel Chemie an ganz vielen Produktionsebenen. Soll heißen, am Ende des Tages, Chemie ist überall irgendwo drin und Chemiehandel beschäftigt sich eigentlich mit allen möglichen Zielbranchen, die einem so über den Weg laufen. Insbesondere bei Häfner, da wir so ein bisschen so den Bauchladenansatz haben als Häfner. Und da gibt es eben Töchter, die spezialisiert sind oder Gruppenmitglieder, die spezialisiert sind auf gewisse Spezialbereiche, grüne Alternativen für gewisse schwierige Produkte etc. pp. Und dann eben noch das Mitglied Dr. Wieland, der tatsächlich aus einem E-Commerce-lastigen Umfeld kommt und dort auch in der Vergangenheit ja einigermaßen versorgt war mit Anbindungen, die man dann ein bisschen extra zusammengekauft hat. Und jetzt standen wir schon ganz, ganz also lang vor dem Projekt. 2016 hat es begonnen, als damals unser CEO Thomas Dassler damals dazugestoßen ist. Da war ich auch noch extern für Häfner tätig. Also ich komme aus der SAP-Beratung ursprünglich und betreue da Häfner aber auch schon seit 2012. Und haben wir uns überlegt, naja, wir müssen eigentlich jetzt mal schauen, dass wir mal ein bisschen wegkommen von dem Bauchgefühl und mal überhaupt mal beginnen in diesem Chemiehandelsbereich, der deutlich größer ist als jetzt Dr. Wieland mit dem klassischen Fernabsatzhandel, mal ein bisschen die Daten, ja, und das Beschäftigen mit den Daten in den Vordergrund zu bringen. Und ich habe damals einen Workshop gemacht mit dem Verkaufsteam von Häfner. Das mittlerweile fast alle, die dabei waren, sind schon fast berentet mittlerweile. Das hat sich mittlerweile stark verjüngt. Das hat sich insofern da ein bisschen verändert. Aber da war es damals mit den alten Hasen so. Dann habe ich zu Beginn gefragt, ja, wer hat denn eine Idee, wer seine Top 3 Kunden, Top 3 Produkte sind und in welchem Marktsegment vielleicht der klassische, der typische Warenkorb eine höhere Ausschöpfung hat und wo weniger. Ne? Und da gab es dann am Anfang ein wildes dezentrales Ratespiel und dann haben wir es danach auf Basis der Daten, die wir so ein bisschen aufgebaut hatten, dann im Workshop verglichen und da hat sich der ein oder andere ganz, ganz stark gewundert, warum denn sein scheinbarer Top-Kunde dann plötzlich gar nicht mehr auf der Liste stand. Oder an einem Platz, an dem man nicht vermutet hatte. Und das war so der Ursprung. Da hat man in der SAP eine kleine Welt aufgebaut mit sehr bescheidenen Mitteln, die aber dann zumindest in den Prozess integriert ist, sodass ich immer auch sehen kann, wie sieht mein DB aus, 1, 2, ne, und wie sieht vielleicht mein Nachkaufpreis aus, dass ich gut kalkulieren kann. Alles gut. Aber darüber hinaus hat eigentlich niemand im Business sich damit beschäftigt, wie sehen meine Zahlen aus, ne? Und was kann ich da noch mehr davon rausziehen. Ne? Klar, ich brauche einen positiven Deckungsbeitrag, dann habe ich eigentlich meinen Job gemacht. Ne? Das war so der Ansatz im Business. Das funktioniert natürlich, ne? Aber das Potenzial, das man auf der Straße liegen lässt unterwegs, ist halt riesig. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wie kriegen wir es denn hin, dass man einerseits jetzt für die Chemiehandelsmitglieder in der Gruppe hier ein Template aufbauen, andererseits aber den Vorsprung, den Dr. Wieland mitbringt, durch eben das Geschäftsmodell und durch super hochwertige Datenlieferanten, wie kriegen wir denn das irgendwie umgesetzt und auf die Bahn? Hinzu kommt, wir haben zwei von den Mitgliedsunternehmen aus dem Chemiebereich sind nicht auf unserem ERP-System, also nicht auf SAP, sondern mit einem Drittsystem unterwegs. Macht die ganze Sache noch spannender, ne? Weil kein harmonisiertes Warengruppensystem, keine zentrale Stammdatenpflege. Da gibt es dann natürlich lustige Schnittstellen, ja, wo die Ergebnisse zentral in die Buchhaltung wandern. Jo, und dann macht jeder seins, ne? So. Und wenn man das natürlich jetzt dann mal so als Fokusprojekt sieht, wenn man auch in Richtung Digitalstrategie denkt, naja, die Daten sind mal die Grundlage, ne? Und schön, wenn ich die habe, schön, wenn ich die auch in einem tollen Tool habe, aber hat mir immer noch nichts gebracht, wenn die Organisation immer nicht mitentwickelt ist. Ne? Und wir kommen da, also wie gesagt, wir sind nicht nur mittelständischer Chemikalien-Großhandel, was schon sehr, ohne jetzt die eigene Branche schlecht machen zu wollen, aber was jetzt nicht so das große Innovationsumfeld ist, sondern das Ganze ist auch noch schwäbischer Mittelstand. Ne? Das heißt, nicht gemotzt, ist gelobt genug, sagt man bei uns. Also sprich, solange es funktioniert, passt es schon. Ne? Das, ne? Und lieber jedes Pfennig zweimal umdrehen, ne? Investitionen und Geschenk, ne? Das Thema kommt da auch wieder zurück. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Und da haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir das Ganze mal an und haben uns da ganz zu Beginn schon eben das Thema Change ganz groß mit auf die Fahne geschrieben, weil uns glücklicherweise bewusst war, auch aus diesen Erfahrungen, aus diesen Workshops von den Jahren davor, dass ein großer Respekt der Anwender und des Businesses gegenüber Datenauswertung da ist. Ne? Weil in der Vergangenheit war das natürlich dezentral. Das heißt, zwei Leute sprechen über eine Kennzahl. Ja, wie genau ist die definiert? Was genau meinst du mit dem Ergebnis? Was genau meinst du mit der Abweichung? Naja, Bauchgefühl. Ne? So war es damals. Und insofern war eine Vision da. Und wir haben dann gesagt, gut, schauen wir uns mal den Markt an und das ganz bewusst mit externer Unterstützung. Wir haben uns damals mit einer externen Unternehmensberatung Just for People aus Pforzheim zusammengetan und die haben viele solche unabhängigen Marktbetrachtungen für uns gemacht und kannten uns daher auch schon ganz gut und haben uns mal so ein bisschen einen kleinen Überblick geliefert, was da so am Markt passiert, weil bin ganz offen, bei mir war das halt ein weiteres Projekt. Ja, ich komme aus der SAP-Welt. Für mich wäre es ein einfaches gewesen zu sagen, gut, jo, SAP-Strategie, SAP Datasphere, SAP BW, wie auch immer, BW hätten wir fast geschenkt bekommen damals. Machen wir das und die SAC oben drauf und alles ist gut. Ne? Projekt beendet, zack, nächstes Projekt. Ne? So. Aber jetzt haben wir ein bisschen auch was gelernt zwischendurch. Ne? Das ist nicht der einfachste Weg, der sich aufdrängt, immer der sinnvollste sein muss für ein spezifisches Unternehmen. Und so kam man dann zu Bimano früher oder später.
Und du hast ja zwei Punkte genannt, gemeinsame Zahlenbasis. Was wir einfach feststellen ist, die Unternehmen haben halt ihre Daten einfach in sogenannten Datensilos. Und die einfach zusammenzuführen, das ist zum Beispiel einer der ersten Schritte. Oder die Kennzahlendefinition. Umsatz ist nicht gleich Umsatz. Das wird vielleicht vom Vertrieb anders definiert als wieder vom Finanzcontrolling. Und das ist auch erstmal die Hausaufgabe, die jeder machen muss, unabhängig von Software und Projekten, sich mal Gedanken zu machen, wie ist die Datenlandschaft? Wie werden Kennzahlen genau so definiert? Das Thema ist dann Data Governance. Und wenn man das nicht hat, brauchen wir gar nicht erst beginnen. Und das waren ja auch Schritte, die seid ihr ja schon im Vorfeld ja auch gegangen. Und das hat natürlich dann auch geholfen, die Anforderungen auch viel, viel besser zu definieren. Ne?
Also man stellt sich das so vor, ich glaube, das ist für euch viele fast unvorstellbar. Wir hatten im Endeffekt zwei Auswertungen in SAP, die die Wahrheit waren. Und so hat es funktioniert. Ja. Ne? Und das war der Aufsatzpunkt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt schauen wir mal mit ganz vielen Ansätzen, was denn noch alles spannend sein könnte, sind wir dann mal in die Fachbereichsworkshops gegangen und haben gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Sammlung von Use Cases erstmal. Ja, was seht ihr denn an Themen, wo ihr vielleicht heute aus dem System, aus dem System, aus dem System irgendwas rauszieht, wo wir aber ja gerne eigentlich gemeinsam drauf schauen können, würden wollen. Ne? Und nicht nur der Teamleiter oder der Bereichsleiter, sondern bis in den Prozess rein. Das ist ja die Idee dabei. Ne? Die Informationen im Prozess nachher in auch Mikroentscheidungen umsetzen zu können, ja, und nicht zu sagen, ja gut, jetzt machen wir halt mal wieder ein Strategie-Meeting und jetzt machen wir mal 3 Monate in die Richtung, zwischendrin kommt gar nicht mit, was passiert zwischendurch, ja, sondern im täglichen Leben das zu implementieren und haben wir dann gesagt, okay, wir schauen uns diese Landschaft an, Entscheidung ohne Wissen, ja, das ist eben genau das Thema, was hier auf der Folie steht. Ohne würde ich vielleicht nicht sagen, aber mit wenig Faktenbasis, ja, man sagt dann, naja, aber der Kunde, der kauft es, weil dem gibt man einen besseren Preis, weil der kauft ja noch die anderen 3 Themen und die sind ja wirklich die spannenden, das ist ja nur ein Door-Opener. Ja, okay, das war vor 10 Jahren so. Aber wenn wir es reinschauen, ist das jetzt immer noch so und lohnt sich das immer noch? Ne? Und ist es immer noch so, wenn wir berücksichtigen, wie unsere Transportkosten gestiegen sind, wenn wir berücksichtigen, was im Lager passiert, naja, wenn ich da warte, bis der nächste Regelplanungsprozess kommt, dann habe ich unter Umständen in der Zwischenzeit unfassbar viel Geld verbrannt. Ne? Und das ist, was hier so ein bisschen gemeint ist mit Entscheidung ohne Fakt, dass wir das wissen. Unterschiedliche Zahlenbilder, ja, also es gab keinen gemeinsamen Datamart, in dem jetzt eine Kennzahl definiert ist, auf die wir berichten. Es gab ja lange Reporting-Zyklen, also sprich von Vertriebsmeeting zu Vertriebsmeeting, ne? Und wenn dann jemand dann doch irgendwie, naja, das habe ich anders verstanden, ja gut, dann arbeiten wir das nach. Ne? Also überhaupt nichts Greifbares im Tagesgeschäft. Genau, das ist so die Ausgangssituation gewesen. Heute haben wir natürlich einen einheitlichen Datamart aufgebaut, beginnend mit Vertriebsthemen. Also das war so unser erster Use Case, die Vertriebsdaten zu implementieren. Ganz bewusst, das kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, haben wir gelernt während des Auswahlprozesses auch und dann ganz bewusst gesagt, wir machen jetzt keine BI-Welt, in die wir einfach mal alle Daten reinkippen und dann die User drauf loslassen und sagen, mach mal, was du willst. Wäre auch wieder so ein Thema gewesen, dann wäre ja auch die Aufgabe erledigt gewesen. Ja. Sondern wir haben damals gesagt, okay, wir möchten wirklich anwendungsbezogen diese einzelnen Themen implementieren und dann auch gleichzeitig den Fachbereich lernen lassen, es weiterzuentwickeln. Ja. Daraus ist dann auch noch mal eine Stelle entstanden für BI, der aber jetzt kein Techniker per se ist, sondern der im Endeffekt genau die Anforderungen bespricht und dann entsprechend die Stories aufbereitet, sodass man es dann technisch umsetzen kann, das begleitet und das in den Fachbereich bringt mit mehreren dezentralen Teams und Ansprechpartnern dort. Und das war so der Weg eigentlich dann. Ne?
Was ganz wichtig ist, hier wurde ja eben ein Fachbegriff genannt, Datamart, das ist nichts anderes als jetzt eine fachliche Modellierung. Manchmal wird hier so eine Diskussion geführt über die Technologie, vielleicht schon mal gehört, Data Lake, Data Warehouse. Da ist es wichtig, ja, die Architektur ist wichtig, aber es ist viel wichtiger zu verstehen, was wollen die Fachbereiche, was sind die Anwendungsfälle. Und über diesen Weg würde ich immer gucken, weil die Fachbereiche, die sind die Datenkonsumenten und bestimmen letztendlich auch die Musik. Hier steht Single Source of Truth. Das bedeutet, wir wollen die Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenführen, konsolidieren, aufbereiten. Das ist auch später für KI wichtig. Und zu schauen, welche Technologie dann zum Einsatz kommt, das entscheidet sich nachher auch in Bezug Make or Buy. Also habe ich die Expertise im Unternehmen, möchte ich vielleicht Datenexperten einstellen, aufbauen. Also das Thema ist schon komplex. Oder gebe ich das zum Beispiel komplett raus, das Thema, und sage, ich möchte halt eine Plattform haben, die vieles schon abdeckt. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen, die man da auch hat. Und das muss man mit in diesen Auswahlprozess mit reinnehmen. Am besten geht man auch hin und führt entsprechend Anforderungskataloge, nicht funktional, funktional. Und dann kriegt man eigentlich ein ganz gutes Bild, was man letztendlich haben will. Einfach nur Technologie einzukaufen, wird da definitiv nicht funktionieren. Und was man auch noch mitgeben kann, hier steht ja automatisierte Datenprozesse. Wir haben jetzt rausbekommen über die Jahre, dass letztendlich zwischen 2 und 5 Tage pro Mitarbeiter benötigt werden, um manuelle Daten aufzubereiten. Ganz klassisch ist so der Monatsabschluss, Finanzcontrolling, diese Daten in Excel aufzubereiten, wieder bereitzustellen, Berichte zu bauen. Und das ist wirklich ein Hebel, den man dann wieder generieren kann. Genau, jetzt kannst du noch mal kurz was über...
Genau, ja, hatten wir eingangs schon ein bisschen gemacht. Ne? Also wie gesagt, wir sind lange am Markt, gegründet 1903. Sogar ausgerechnet 172 Mitarbeitende, wir sagen so roundabout 200 in der Gruppe, Größe 20.000 Kunden, die wir tagtäglich beliefern mit Sorgen, Laugen, Lösemitteln, Spezialitäten, Chemie in alle Richtungen bis hin zu Feed und Food, auch Pharmaprodukte und eben, wie gesagt, ergänzend Dr. Wieland, das ist im Endeffekt so das Band drumherum, denn überall, wo wir unsere Produkte hinliefern, habe ich ein Labor, habe ich den Bedarf an Arbeitsschutz und habe ich unter Umständen auch noch irgendwelche Feinchemie-Additive, die ich hier und da brauche. Genau. Und unser Fokus ist eigentlich genauso Dr. Wieland, ne, seit 125 Jahren am Markt. Jetzt ist es so, dass wir hier wirklich quasi Vollsortimenter im Bereich Labor und Laborausstattung sind. Genauso Arbeitsschutz, Equipment und 5.000 Kunden, riesiges Artikelvielfalt. Also Webshops sind, glaube ich, aktuell 200.000, glaube ich, bei 300.000 sogar mittlerweile Produkte. Und das ist halt für 25 Mitarbeiter schon ein großes Rad, das die Herrschaften da drehen. Genau.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ich muss dich leider stören. Wir haben eine Unterbrechung und die haben wir aus gutem Grund. Wir würden dir gerne was schenken. Und zwar 33 Impulse für einfache Datenstrategien im Mittelstand. Das neue Buch von mir. Findest du in den Shownotes auf der Webseite. Und der große Vorteil ist, du zahlst nur die Versandgebühren in Höhe von 6,95 € anstatt jetzt 28 € bei Amazon und Co. Klingt doch fair. Also schau es dir doch mal an und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Genau, vielleicht mal kurz zu uns. Wir haben das Ganze vor 10 Jahren ungefähr gestartet. Mit meinem Mitgründer Michael Jungschläger, kommen eigentlich aus der Konzernwelt Banken und Versicherung. Und da kann ich direkt mitgeben, die sind auch nicht besser aufgestellt. Haben natürlich das Personal, haben auch die Investitionsmöglichkeiten. Aber das war eigentlich Grund der Gründung. Ich hatte ein großes Bankenprojekt, ein großes BI-Projekt, wo 60 Berater mitgearbeitet haben von bekannten Beratungshäusern. Und die haben 2 Jahre entwickelt. 800 Kennzahlen sollten ausgewertet werden für das Controlling, für Marktfolge und für das Treasury. Und das Projekt ist eigentlich gescheitert gewesen. Das hat man nicht hinbekommen, die Technik. Man hat sich zu sehr auf die Technik konzentriert. Und in den Laufen der Jahre haben sich letztendlich Anforderungen geändert, gesetzliche Anforderungen. Und dadurch war das Projekt irgendwann hinfällig. Und das war so der Antrieb für uns zu sagen, was können wir denn tun, damit wir den Fachanwender unterstützen können. Und so ist die Bimano letztendlich entstanden. Ganz klassisch reingegangen in den Bereich BI, in dem kaufmännischen Konstrukt. Irgendwann gab es dann die ersten Ideen bezüglich IoT-Anbindung. Dann haben wir Kontakt aufgenommen zum Maschinenbauer und wir sind auf Messen, ich habe es leider heute nicht dabei, aber wir sind mit so einem kleinen Lego Mindstorm-Objekt da vor Ort gewesen, Lego-Steine eingescannt, farblich, und die wurden wegsortiert und wir wurden tatsächlich ausgelacht von den großen Maschinenbauern, weil die standen ja mit ihren Maschinen dort. Aber das Interessante war, dass wir dann einen Maschinenbauer aus Solingen, den Jörg Dentröder, kennengelernt haben und haben dort ein erstes Machine Learning Projekt gehabt mit einer richtigen Station, mit einem KUKA-Roboter und haben da erste Erfahrung gesammelt und haben mit dem Maschinenbauern Aftersales aufgebaut, also ein datengetriebenes Geschäftsmodell. Nächster Schritt war, dann haben wir das auch auf solchen Veranstaltungen vorgestellt, da haben wir auf einmal die Firma Aixtron kennengelernt. Aixtron ist an der Börse. Ein Halbleiterhersteller und jetzt haben wir ein Förderungsprojekt bekommen für 2 Millionen Euro und investieren dort weiter in KI. Ich will nur mitgeben, auch wenn man in diesen Teilbereichen vielleicht noch nicht so tief drin ist, aber wenn da Leidenschaft hinter steckt und die Leute Lust darauf haben, kann dann letztendlich was Großes entwickelt werden. Und so sind wir jetzt entstanden und haben uns auch wirklich transformiert von der klassischen Beratung zum Software aus. Und das dann auch noch Eigenkapital finanziert. Also wir haben bei uns keinen Investor drin und wachsen jetzt kontinuierlich. Ja, das hast du eigentlich ja schon gesagt, ne? Also die Ausgangssituation, was möchte man eigentlich schaffen? Also ich kann nur mitgeben, ein Stück Software ist definitiv erforderlich, ist aber nur ein Vehikel, sondern wir brauchen die Menschen dazu. Und wenn wir ich kenne so Beispiele aus der Praxis, das heißt, wenn wir in der Produktion zum Beispiel Maschinen auswerten wollen und der Produktionsleiter, der seit 20 Jahren da ist, der ist erstmal nicht erfreut, wenn wir da aufschlagen, sondern der hat erstmal Sorge, dass er in Frage gestellt wird. Und das ist ganz wichtig, diese Person immer mitzunehmen, weil sie die Erfahrung auch mitbringen, um zum Beispiel auch zu sagen, was ist mit den Daten, wenn man in Richtung Machine Learning beispielsweise geht. Und letztendlich ist das genau das, was wir schaffen wollen, dass wir nicht nur sagen, wir machen ein klassisches IT-Projekt, sondern wir wollen in dem Projekt auch die Datenkultur auch fördern. Und ich glaube, das habt ihr ja von Anfang an auch gefördert und die Leute nicht überrannt oder überrascht, ne?
Genau, also es wie gesagt, es wäre ein einfaches gewesen zu sagen, gut, wir machen einfach ein klassisches SAP BW-Projekt, schieben mit allen möglichen Konnektoren, schieben alle Daten in Data Warehouse rein und hängen das SAP Frontend dran und sagen so, lieber Anwender, da hast du alles, definieren vielleicht noch zwei Kennzahlen und die Sache ist gegessen. So, dann hätten wir das erreicht, dass wir sagen würden, okay, alle Daten sind da. Aber wird dann damit gearbeitet und hat die Investition sich dann gelohnt? Das wage ich zu bezweifeln, weil lieber haben wir, und das ist so ein genereller Ansatz, der sich über die Jahre auch bei uns entwickelt hat, im Digitalbereich insbesondere, lieber mache ich 10 kleine Schritte, als dass ich sage, okay, wir entwickeln mal ein halbes Jahr an irgendwas und machen hier ein riesiges Projektaufwand und hin und her. Und dann mit irgendeinem Big Bang zu versuchen, irgendwelche Lösungen einzuführen, von denen dann nachher, bis sie mal live sind, 80% nicht genutzt werden. Und das war hier ein ganz konkreter Ansatz und wie gesagt, sah dann wirklich so aus, dass man dann gesagt hat, okay, alle Teamleiter plus entsprechende potenzielle Key-User erstmal in einen Raum und jetzt erzählt er uns mal, mit welchen Daten arbeitet ihr denn, ja, und wie können wir die verknüpfen, was sind eure Use Cases dabei was wollt ihr denn wissen, was wollen wir wissen, was ist vielleicht auch Vorgabe von der Gruppengeschäftsführung, damit wir hier irgendwo ein bisschen für Transparenz sorgen, ne? Und dann entscheidet ihr Stück für Stück gemeinsam mit, wo die Reise hingeht. Denn es bringt uns nichts, jeder verschwendete Tag in dem Projekt oder jeder investierte Tag in dem Projekt, der nicht zu einem tatsächlichen Anwendungsverbesserung für das Business führt, ist verschwendet. Ja? Und da bringt es mir nichts zu sagen, na gut, aber den Datentopf haben wir dann auch noch migriert. Ja, super, aber niemand benutzt den. Ja, so, und dann sind wir wieder im Datenschutz, im Thema Datensparsamkeit. Ich muss auch nicht alles in jedes aus jedem System in ein zentrales Data Warehouse bringen, der sich überhaupt gar nicht braucht. Ja, ist dann auch ein Thema. Plus mittlerweile cloudbezogen kostet es natürlich auch unnötig Geld. Ja. Schwaben, ne? Hatte ich schon gesagt. Genau.
Aber Cloud ist schon okay, oder?
Cloud ist absolut okay, wenn es richtig gemacht ist schon.
Nee, also für mich ja, aber ja. Weil du gesagt hast, ihr seid sehr traditionell.
Ja, ja. Auch war auch ein langer Weg, das ist ein guter Punkt, ja. War auch ein langer Weg, da das Ganze ein bisschen zu sensibilisieren, auch die Geschäftsführung dafür zu sensibilisieren, dass wir jetzt da Daten nicht mehr selbst hosten, weil die ja im Keller stehen, sind die ja sicher. Mhm. Das wäre jetzt ein separater Impulsvortrag, da müsste ich meinen Kollegen aus der IT noch mitbringen. Wir hatten 2023 eine Cyberattacke, nach der die Welt auch nochmal ganz anders aussah. Okay. Ja? Und auch die Bewertung dessen, dass die Kiste im Keller ja viel sicherer ist. Aber zum Glück war es davor schon klar, dass wir auch so mehrstufige Backup-Konzepte in die Cloud und so gar nicht so schlecht sind. Das hat sich dann da sehr, sehr stark bewahrheitet. Genau. Ja, wie gesagt, also Kultur, datengetriebene Entscheidung gab es nicht wirklich. Also es gab halt ein paar Berichte und anhand dessen, und das wurde dann so ab 2016, wo wir damals mit Vertriebsinfosystemen SAP angefangen haben zu arbeiten, dann so ein bisschen geteilt auch und in monatliche Vertriebsberichte mit aufgenommen und so weiter. Aber das ist der Anwender, sagt, ich gehe jetzt mal selber ins System und werte mir mal was aus. Ja, also der wird vielleicht dann sagen, oh, ich lese mir mal den Text durch zu dem Kunden, ob der Außendienst was erfasst hat. Und dann war das schon das, ja, so. Aber da wirklich zu sagen, okay, konkret, ja, wie viele Angebote sind raus, wie ist die Rücklaufquote, wie ist der eigentlich überhaupt zufrieden mit uns, ja, wie sieht es denn mit der Reklamation aus? Glücklicherweise haben wir all diese Prozesse in SAP bereits zentral da, ja, nur eben nicht auswertbar. Ja, also die Daten sind da, die sind nur nicht sauber strukturiert gewesen und auch nicht greifbar für den Anwender. Das heißt, wenn man dann da jemand auf die Idee kam, oh, dann würde ich gerne mal was verknüpfen, dann hat man da ein kleines Ticket aufgemacht bei der IT oder bei uns. Und einer von uns hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, da irgendwie Queries bauen und das dann irgendwie, ja, so 2-3 Tage gehen ins Land, heute ist es Sache von 20 Minuten. Ja. Und das ist halt schon ein Unterschied, wenn man das dann sieht. Aber nur die technische Beschleunigung bringt mir ja gar nichts, wenn der Anwendungsfall nicht da ist. Ja, wenn es keiner requestet, wenn keiner sagt, ich beginne es selber zu denken am Schreibtisch als Vertriebsmitarbeiter, mir zu überlegen, wen rufe ich denn jetzt an oder was kann ich denn dem noch anbieten, wie könnte ich vielleicht drauf kommen, was ich ihm noch anbieten kann. Ohne dass dieser Funke angezündet wird, bringt mir das ganze System ja nichts und auch nichts, dass ich es per GenAI machen könnte. Ja, wenn ich nicht drüber nachdenke, wenn ich es nicht eingebe, die humanen Schnittstellen nichts tut, bringt mir das System, die Technik dann auch keinen Mehrwert. Ja, leider ist es so. Ja.
Eine Frage dazu. Ja. Die Use Cases, also genau, ja, von denen du gerade gesprochen hast, um das andere auf eine andere Qualitätsstufe zu bringen, um konkrete Entscheidungen treffen zu können, die es vorher so an die Datenbasis gar nicht da war, die Fragen wurden sich gar nicht gestellt. Wer hat das erarbeitet in dem Prozess? Also kam das aus der Mannschaft selbst? Wie wurde das organisiert? Mhm. Das stelle ich mir als große Herausforderung.
Also das war A, ein Teil des Auswahlprozesses für das BI-System, dass wir in diesem Gesamtprojekt, haben wir erstmal am Anfang, ich glaube, locker ein halbes Jahr, immer so im 4-Wochen-Abstand Termine gemacht mit den Fachbereichen, mal zusammen, mal gezielt mit Einzelnen und haben das da auch gemeinsam mit der Auswahlberatung dann aufgebaut, weil wir natürlich irgendwo einen Kriterienkatalog uns erstmal schaffen mussten. Ja, was ist denn relevant für uns, wenn wir so ein Tool einführen? Und dabei sind diese Use Cases schon gesammelt worden und dann ging es dann, als man dann das System so einigermaßen am Start hatte, da ging es dann eigentlich, hat das eigentliche Projekt erst begonnen, ne, mit der Einführung. Und da haben die, also es gibt bis heute, wenn ich mich nicht irre, Dienstag morgens um 9 ist BI Key User Meeting bis um 10 und da hocken die Fachbereiche zusammen, haben dann auch immer einen Link wir haben zwischendrin noch mal einen Partner, der im Frontend ein bisschen Expertise mit reinbringt und unseren internen Kollegen da weiter aufbaut. Die haben wir immer einen Link. Wir haben Montag nachmittags 16 Uhr nach wie vor einen Blogger drin für BI-Themen. Ja, bin ich so oft selber dabei, aber wenn was ist, dann spricht man darüber und so kommen dann halt auch die Früchte zusammen. Ne? Und dann sieht man, bei Bimano passiert wieder viel, was wir später noch sehen werden in Fohlen. Und das ist einfach spannend, ja. Und so entwickelt sich das. Aber, also um die Frage konkret zu beantworten, man muss es natürlich zentral irgendwo moderieren, aber dann muss es in die Abteilungen rein. Ne? Und da haben wir entsprechend eben bei den Abteilungen oder in den Abteilungen, die es in den ersten Use Cases live mitgegangen sind, immer eine Key-User-Struktur, die auch nicht zwingend jetzt oder bestenfalls sogar gar nicht nur die SAP-Key-User sind oder die sich am besten mit dem Geschäft auskennen, sondern Leute, die Lust drauf haben, da in die Daten einzutauchen und das zu lernen. Ne? Weil das ist natürlich extra Aufwand neben dem Tagesgeschäft. Da muss ich mir vielleicht auch eine Stunde länger hinsetzen, da muss ich auch mal abends was vorbereiten und so weiter und so fort und darüber nachdenken. Aber genau das ist ja, das sind ja die Leute, die man da auch ein bisschen kitzeln möchte. Und da hat sich also Spannendes aufgetan. Also das sind ganz viele Leute über sich hinausgewachsen, weil man eben einfach mal so diesen Spielplatz geboten hat. Ja, und hat auch ein bisschen, ich glaube, wir kommen nachher noch dazu, ja, auf die Vorgehensweise in der Auswahl selbst ein bisschen damit zu tun gehabt, weil uns das ganz, ganz wichtig war. Die Fachbereiche sollen da Interesse dran entwickeln und sollen da spielen können erstmal. Ja, erstmal komplett ohne jegliche Konsequenz da Interesse und Neugier wecken.
Ich habe eine Frage. Jetzt hast du natürlich immer einige Leute, die da offener sind und sowas inspirierend finden. Ja. Aber du hast ja generell eine komplett andere Art zu arbeiten und Leute müssen sich umstellen. Damit tun sich einige extrem schwer. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da irgendwie finanzielle Anreize geschaffen, dass ihr Ziele anders festgelegt habt, dass man das nutzen muss? Habt ihr es über irgendwie Prozesse abgefangen, über Termine? Weil ich stelle es mir bei denen, die Bock haben, relativ schnell vor, aber dass das wirklich alle durch die Bank nutzen, dass du dann wirklich die Auswertbarkeit hast, als Change-Prozess recht schwer war.
Ja, ist so, ist schwer und es ist auch immer ongoing. Ne? Also nur weil es mal ein Jahr funktioniert, heißt es nicht, dass es nicht übermorgen wieder stehen gelassen wird. Hashtag Mittelstand. Also das ist einfach was anderes. Was wir getan haben, ist natürlich ganz viel auch Vorleben. Ja? Das heißt, in allen Meetings, die jetzt irgendwie, sei das jetzt GL-Meetings oder auch Team-Meetings, haben wir die Teamleiter auch verpflichtet dazu, zu sagen, okay, die Daten, die ihr habt, die ihr im BI habt, die werden bitte als Teil in diese Meetings auch mit einbezogen. So, und das ging ja dann ganz schnell, dass dann das Interesse kam, weil dann steht da eine Zahl drin und dann sagt irgendjemand, das kann aber nicht sein. Ja, dann kommen wir mit und finden wir mal gemeinsam raus, wie die Zahl zustande kommt. Und schon ist da in dem Thema drin. Ja? Das ist natürlich im täglichen Leben, sagen wir mal, schon die Aktivität des einzelnen Benutzers braucht, zu sagen, ich schaue jetzt ins Power BI rein und klicke mir was zusammen. Sicherlich. Da ist aber natürlich ohnehin das Thema, dass die ja Zieldefinition haben, wo sie natürlich schauen müssen, wie komme ich da hin. Und wenn ich dann sehe, 2, 3 Kollegen nutzen das intensiv und überreichen ihre Ziele, dann ist es relativ schnell ein Selbstläufer. Außer bei denen, also es gibt auch in dem Prozess, und das ist in allen Digitalprojekten so, die wir machen, es gibt immer den Anteil derer, die aus Prinzip dagegen sind und die auch, wenn wir 100% Kraft reinstecken, ihn zu überzeugen davon, dass wir doch hier damit arbeiten sollen, dann wird er alles tun, 200% dagegen zu halten. Und da muss man sich irgendwann dafür entscheiden, zu sagen, die starken Stärken, die gar nicht mitwollen,
habt ihr rausgenommen.
Die werden nachher überzeugt dadurch, dass sich die Realität verändert. Okay. Ja? Weil wenn ich jetzt, das ist ja einer in so einem Team, ne? Oder vielleicht anderthalb, ne? So. Ja. Und die anderen 8, die sind mit der Zeit, kommen die an, ne? Und die ziehen die damit. Und wenn nicht, dann man kann niemanden zu seinem Glück zwingen.
Ja. Deswegen macht es auch Sinn, am Anfang eine Abteilung rauszusuchen, wo der Schmerz am größten ist und die auch Lust haben. Mhm. Also wir machen die Erfahrung, dass wirklich dann die anderen Bereiche nach und nach kommen. Klar, es gibt immer wieder einige, die das nicht wollen, aber genau dann passiert es.
Ja. Ja.
Und auch nochmal...
Also es hört sich jetzt für mich so an, als wenn da jeder irgendwie in dem Power BI dann sich da selber was zusammenkriegt. Habt ihr da eher so ein Push- oder ein Pull-Verfahren? Also ich stelle mir das, je mehr Mitarbeiter man hat, also wenn ich mir jetzt vorstelle, bei uns klicken da irgendwie 1600 Mitarbeiter im System rum, dann viel Spaß.
Also es gibt am Ende des Tages unterschiedliche Ebenen, ne, auf denen die da Dinge tun können. Also es gibt natürlich vorgefertigte, also stehende Berichte, statische Berichte, in denen ich natürlich mich ein bisschen rumklicken kann. Aber eigene Berichte zu bauen, das ist quasi eine untergeordnete Ebene. Ja, das heißt, das Team kann für sich zentralisiert über die, kanalisiert über die Key-User sagen, okay, was weiß ich, was hat der Einkauf jetzt wieder, irgendwelche Lieferzeitenanalysen von irgendwelchen Lieferanten und Geschichten, wo die jetzt nochmal alles Mögliche auseinandernehmen nach zig Kriterien. Das definieren die für sich und der Key-User in Verbindung mit dem BI-Kollegen entwickelt dann für das Team den Teambericht. Und es ist aber natürlich auf der Ebene natürlich dann möglich, sich quasi vertikal da dann reinzutanken und für sich selbst quasi da rauszuziehen. Aber also es entstehen jetzt nicht, weil da wäre natürlich die Gefahr dabei, dass wir plötzlich 90 gleiche Berichte oder redundante Berichte entwickeln. Und das ziehen wir eben über diese, ja, über diesen Circle, über diesen Loop, mit diesen wöchentlichen Key-User-Meetings dort wieder gerade, ne? Dass auch klar ist, woran gearbeitet wird. Das ist ja auch ein Thema, ne? Wenn ich jetzt, keiner investiert auch Zeit, wenn du weißt, okay, der andere Kollege macht ja schon quasi, arbeitet ja schon dran.
Ja. Und gehört ja auch zum Anforderungsmanagement, dass man dann halt auch nochmal über die Rollen und Benutzer nachdenkt und das auch direkt etabliert, damit halt nicht so wieder so ein Wildwuchs passiert, weil das Schlimmste, was passieren kann, eine Geschichte, die wir mal erlebt haben für die, kann ich auch nennen, das Unternehmen war dann aber ein Versicherungsunternehmen, die Targo-Versicherung, die hatten 800 Berichte und die mussten alle mal angepasst werden. Das Problem war, es gab keine zentrale Datenbasis, sondern man musste jeden einzelnen Bericht anpacken, 2 bis 5 Tage je nach Komplexität, Testumgebung, Produktionsumgebung, und das geht natürlich dann auch ordentlich ins Geld, sondern dazu zu schauen, eine zentrale Datenbasis anzubieten, dann zu schneiden pro Fachbereich, und dann die Komplexität eher ins Fachmodell zu holen und weg aus diesen Berichten. Das ist auch nochmal ein dicker Hebel, den man generieren kann.
Mhm. Genau, also so ein bisschen generell DNA von Häfner. Das ist der Vorteil wiederum. Wir sitzen eigentlich seit Jahr und Tag mit am Tisch, wenn es um irgendwelche größeren Entscheidungen geht. Das Einzige war eben, diesen Hebel umzulegen an dieser Stelle und an dieser ganz entscheidenden Stelle, dass man eben nicht nur auf Teamleiter-Ebene darüber spricht, sondern dass man es in die Bereiche bringt, weil da lebt das Thema nachher. Ne? Das ist so eine bisschen antiquierte Idee gewesen. Naja, man bringt die Teamleiter, die sind ja da auch immer mit dabei und die kriegen das alles mit und ich finde das auch alles toll. Ja, die brauche ich auch nicht so arg überzeugen. Aber den Anwender, den müssen wir nachher überzeugen, den muss man dazu kriegen, dass er entsprechend mit reingeht. Ne? Also wir sehen Digitalisierung, haben das mal aufgeschrieben, wir sehen das immer so über drei Säulen. Ne? Die erste ist eine Prozessoptimierung, das kommt ganz von alleine, da brauchen wir nicht viel dazu tun. Ja? Da kommen die Leute und sagen, hey, was ist denn los? Ich weiß gar nicht, wie es um die und die Daten steht. Ich weiß gar nicht, wie lange eine Abfüllung tatsächlich dauert von dem Produkt, wenn es im Gebinde 1 ist versus im Gebinde 3. Das sind nur Schätzzahlen, nur Schätzwerte. Gut, dann kann man das verbessern, dann kann man da mobile Datenerfassung im Lager einführen, alles schön und gut. Aber wenn die Organisation, das ist die zweite Säule, Organisationsentwicklung, wenn die nicht mitwächst, dann habe ich eben genau wieder das Thema, ich habe ein tolles Tool, das auch viel Geld kostet und das hohes Potenzial hat, aber das Potenzial zu heben, das geht nur, wenn ich die Menschen mitnehme. Und das ist das. Und die dritte Säule ist, wenn es gut läuft, wird da draußen Geschäftsmodell. Ja? Oder reichert es das Geschäftsmodell an? Ja, das sind so die drei Säulen, von denen wir da immer sprechen.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.